Ja, ich darf jetzt ein paar praktische Hinweise geben. Ich denke, wenn wir hier in unserem Zelt mal umschauen, dann sehen wir einen Büchertisch hinten rechts. Schauen Sie sich gerne um, gibt gute Literatur da. Und wer vielleicht nach den Vorträgen sagt, Mensch, ich möchte eigentlich mal wieder in der Bibel lesen, aber ich habe gar keine, der kann gerne dort eine Verschenkbibel erhalten. Haben wir in 3 verschiedenen Formaten oder wenn jemand gar nicht mehr weiß, wo seine Bibel ist, kann er die gerne dort mitnehmen. Es gibt auch von den Vorträgen Audio- und MP3-CDs, nicht direkt am gleichen Abend, aber wenn man dann mal einen Abend verpasst hat, ist es eine Möglichkeit, den so nachzuholen. Und am Ende der ganzen Veranstaltungsreihe wird auf www.glauben25.de alle Vorträge zum Download zur Verfügung stehen. Ja, es gibt auch ein Bistro hier, von mir aus gesehen rechts. Also wenn der Vortrag rum ist, wenn die Veranstaltung rum ist, einfach noch ein bisschen hier bleiben, ein paar Getränke nehmen, Snacks nehmen. Sie sind alle herzlich eingeladen in unserer Bistro-Ecke. Ja, und auch nicht unwichtig, die Toiletten sind von meiner Sicht aus hier links hinter dem Zelt. Auch das ist natürlich nach ein paar Getränken vielleicht ein guter Tipp. Ich hätte eine Bitte. Zur Fahrbahn hin ist der Bürgersteig mit einer Kette abgetrennt. Passen Sie bitte auf, dass da niemand drüber fällt. Ja, das jetzt mal hier zur örtlichen Situation, aber ich möchte auch noch auf ein paar Veranstaltungen hinweisen. Es ist natürlich jeden Abend jetzt hier ein Vortrag, aber wir haben am Sonntagmorgen um 11 Uhr hier einen Motorradgottesdienst. Und da sind alle Motorradfahrer ganz herzlich eingeladen, aber auch jeder, der sonst Interesse hat, der vielleicht gerne Männer und Frauen in Kutten sieht, da ist jeder herzlich dazu eingeladen. Und dann haben wir von Montag bis Freitag nächste Woche jeweils um 15 Uhr eine Kinderwoche für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Also schicken Sie Ihre Kinder, Ihre Neffen, Nichten, Ihre Enkel dann hierhin, denn dann wird der Zeltraum zum Weltraum. Das Thema ist Weltraum und ich kenne kein Kind, das davon nicht fasziniert ist. Da wird so die ein oder andere Rakete sicherlich gestartet. Und was wir auch gerne anbieten möchten, ist von Montag bis Freitag nächste Woche ein Zeltfrühstück für jedermann. Alle sind herzlich eingeladen. Es gibt ein einfaches Frühstück, aber es gibt eine gute Gemeinschaft und es gibt sicherlich interessante Gespräche. Ja, und wenn die Vortragswoche rum ist, was passiert dann? Ist dann alles vorbei? Nein, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt wirklich mal erfahren, was in der Bibel steht, dann bieten wir gerne einen Bibeltreff für Interessierte an, Bifi. Kennt man vielleicht aus einem anderen Zusammenhang, aber lässt sich gut merken, ein Bifi. Und da liegen auch entsprechende Informationsflyer am Büchertisch. Bitte nehmen Sie sich da einen mit, wenn Sie dafür Interesse haben. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und ja, jetzt hören wir noch ein Musikstück von unserem Musikteam. Das heißt Retter dieser Welt.
Wir singen es laut, preist den Herrn, preist den Herrn.
Ja, wenn wir gleich zum Thema des heutigen Abends kommen, wie kann ich glauben, wenn die Christen mich enttäuscht haben, dann können wir sicher sagen, wir sind alle schon mal enttäuscht worden und kennen auch dieses Gefühl, das sich dann einstellt. Und besonders bitter ist das ja, wenn wir enttäuscht werden von Menschen, die eigentlich vertrauenswürdig sein sollten. Eltern, unser Ehepartner, Verwandte, Freunde. Ja, und auch die Christen, die ja eigentlich den Menschen in Wahrheit und Liebe begegnen sollten. Aber die andere Seite der Wahrheit müssen wir auch sehen, auch wenn wir uns das nicht so gerne vor Augen führen. Auch wir enttäuschen andere. Manchmal vielleicht sogar mehr, als wir selbst enttäuscht werden. Und auch das passiert und ist uns eigentlich auch allen klar. Wie gehen wir mit Enttäuschungen um und was hat der Glaube damit zu tun? Ich denke, wir sind gespannt, was unser Referent der Vortragsabende hier in Raubach, Markus Wesch, dazu zu sagen hat. Und Markus, ich würde dich jetzt gern mal hier nach oben bitten und dir die Möglichkeit geben, dich ein bisschen vorzustellen. Es steht ja schon einiges auch im Flyer über dich, aber ich habe gedacht, ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen. Einfach mal vielleicht die erste Frage, was machst du so? Hast du Familie? Hast du einen Beruf? Hast du Hobbys?
Ja, ich gehe gerne auf diese Fragen ein, in dieser Reihenfolge. Also ich habe eine Familie, die besteht aus meiner lieben Frau Mimi und unseren beiden Kindern, Mathilda und Lotte, die sind 10 und 8 Jahre alt. Wir wohnen in Dillenburg in Mittelhessen, eine Stunde Fahrt von hier. Und genau, das ist unsere Familie. So, dann war Hobby dabei. Ja, soweit die Zeit das zulässt. Man hat ja mit der Familie und einem Haus und Garten schon genug zu tun. Und wenn man jetzt sagen wollte, Gartenarbeit ist Hobby, dann würde ich sagen, das gehört ganz sicher mit dazu. Ich habe dann auch eine kleine Werkstatt. Ich arbeite auch schon mal gerne mit Holz, restauriere Möbel oder sowas. Das sind schon ganz schöne Nebenbeschäftigungen. Neben meiner normalen Tätigkeit, das war ja die zweite deiner drei Fragen, was mache ich so? Also das, was ich hier an den Abenden tue, das tue ich relativ häufig. Die ganzen vergangenen Monate seit März waren es im Schnitt 18 Vorträge, die ich pro Monat gehalten habe. Das muss ja vorbereitet irgendwie durchdacht werden. Dann hat man da eine Menge Korrespondenz mit Leuten wie Ihnen, die dabei zuhören und die Rückfragen stellen. Ich habe gestern einen Artikel für eine Zeitschrift fertiggestellt. Das ist so meine Tätigkeit, dass ich also auf unterschiedliche Art und Weise die Botschaft der Bibel, die Botschaft von Jesus Christus, Menschen versuchen möchte zu vermitteln. Und wenn ich das noch sagen darf, lieber Udo, heute Morgen beim Deutschlandfunk lief eine Sendung, wenn der Glaube sinngemäß, wenn der Glaube was von gestern ist, was gibt denn den Menschen heute Halt? Ich bin darauf hingewiesen worden, dann habe ich da heute Morgen mal reingehört und dann habe ich da gleich mal eine E-Mail hingeschrieben und kurz drauf rief mich eine Redakteurin an und fragte, ob sie mich live in die Sendung reinschalten kann. Ich war ein bisschen erschrocken, ein wenig überrumpelt, aber ich habe Ja gesagt und dann hat mich der Moderator also gefragt nach meiner Auffassung, was den Glauben angeht. Ich habe mich dazu Jesus bekannt. Also auch solche Wege sind ja gute Möglichkeiten, in einer tatsächlich immer gottlos werdenderen Gesellschaft die Fahne hochzuhalten für Jesus Christus und zu sagen, dass es nicht dumm ist, diesem Jesus zu vertrauen und dass es sich lohnt, wenn man wirklich einen Frieden im Herzen haben möchte, sein Vertrauen auf das Evangelium von Jesus Christus zu setzen.
Ja, vielen Dank, Markus, schon mal für die Informationen. Jetzt habe ich ja.
Das war viel zu viel.
Nein. Ich glaube, es hat niemand protestiert. Das ist schon gut so. Und ich wusste das ja schon, dass du verheiratet bist, dass du eine liebe Frau hast. Sie ist heute Abend leider nicht hier. Nee. Aber wenn ich sie jetzt fragen würde, was ist denn deine größte Stärke? Oder ich würde sie vielleicht auch fragen, was ist denn deine größte Schwäche? Was würde ich von deiner Frau hören?
Ja, dann ist ja schade, dass sie nicht da ist. Das kann sie natürlich besser beantworten. Wobei, so wie ich sie kenne, würde sie, glaube ich, öffentlich zumindest nicht über meine Schwächen sprechen. Also meine größte Stärke, wenn ich mit meiner Frau Armdrücken mache, dann siege ich. Das ist meine größte Stärke. Und Schwächen, ja, vielleicht müsste sie darauf hinweisen, dass mir manchmal die Geduld fehlt, dass ich vielleicht zu pingelig bin. Aber wie gesagt, das würde sie nicht öffentlich sagen. So, ist das okay? Ja.
Ja, ich werde sie fragen. aber jetzt vielleicht noch eine Frage, der auch die Abende betrifft. Was ist denn dein Wunsch für die Abende, die jetzt hier vor uns liegen?
Das ist zunächst mal vielleicht ein bisschen oberflächlicher, aber ich wünsche mir, dass eine gute Atmosphäre entsteht, dass wir einander vertrauen. Ich finde das ja ganz toll, dass ihr auch Frühstück anbietet, dass man also in diesem Zelt die Chance sieht, interessante Leute zu treffen, eine Begegnungsfläche, wo man über wichtige Themen miteinander redet. Aber dann noch tiefer, wenn man dann miteinander ins Gespräch gekommen ist, wünsche ich mir, dass Leute, die herkommen, gerade an den Abenden, nicht nur Antworten, die glaubwürdig sind auf diese unterschiedlichen Fragen, die wir uns vorgenommen haben, bekommen, sondern dass sie noch mehr mitnehmen, nämlich Zuversicht, Hoffnung und eben diesen besagten Frieden, den alleine Gott geben kann, dass Menschen verändert dieses Zelt verlassen, weil der Groschen gefallen ist und sie gemerkt haben, wie großartig der gerade im Lied besungene Jesus Christus ist, wie er tatsächlich heute erlebbar ist, das Leben von Menschen verändern kann. Das ist mein ganz großer Wunsch, dass Leute wirklich verändert und reich beschenkt von diesen Veranstaltungen nach Hause gehen.
Ja, vielen Dank, Markus. Das ist ein sehr, sehr guter Wunsch. Und wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag. Hören aber nochmal das Musikteam mit dem Lied Mann der Schmerzen.
Der Fluch der Schuld holt mich nicht mehr ein. Bin der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Nun bin ich erlöst, meine Schuld bezahlt.
Ganz herzlichen Dank euch, Herr Sechsen, dass ihr uns mit diesen Liedern ein bisschen einstimmt in diesen Abend und in überhaupt diese gesamte Themenreihe. Und ihr habt es ja ganz richtig gemacht, dass ihr in euren Liedern von Christus singt. Das Thema heute Abend sind die Christen. Das sind also Menschen, die uns gegenüberstehen, die wir sehen, die wir auch beurteilen. Christus, den sehen wir nicht, dem begegnen wir nicht leibhaftig, aber wir wollen heute und an den nächsten Tagen auf Christus natürlich zu sprechen kommen, denn der ist ja der sozusagen Namengeber der Christen. Aber die Christen, so nennt man sie manchmal, ist das Bodenpersonal Gottes. Und da kann man ganz unterschiedlicher Auffassung sein und jeder hat wahrscheinlich so seine Erfahrungen gemacht mit den Christen. Es mag sein, dass einige hergekommen sind, weil sie tatsächlich empört sind über das Verhalten mancher Leute, die sich zu Christus bekennen und da so ihre Anfragen haben. Da hört man mal an so einem Abend, wie sie sich rechtfertigen. So, also Ich möchte mal beginnen damit, dass zwei junge Männer auf die Straße gegangen sind und eine Umfrage durchgeführt haben. Das machen wir manchmal parallel zu diesen Veranstaltungen. Ich war gerade vor gut einer Woche in Darmstadt. Da haben wir also vor dem Eingang des Hauptbahnhofs gestanden. Da hatte ich auch die Möglichkeit, mal für 60 Minuten von Jesus zu reden. Wir hatten da eine Mikroanlage und andere sind losgezogen und haben Leute befragt. Es ist ja immer eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, wenn man seinem Gegenüber eine Frage stellt. So, da waren also zwei junge Männer, das war jetzt nicht in Darmstadt, an einem anderen Ort, die wollten also Leute mal zu den Christen befragen. Dann sind sie los und haben erstmal nicht verraten, worum es geht. Sie haben den Leuten gesagt, wir nennen Ihnen jetzt mal einige Begriffe und Sie sagen uns bitte das erste Wort, das Ihnen dazu einfällt. Dann haben sie gesagt, also Sommer, und dann sind da also die Statements gekommen oder heutige Jugend. Und wenn dann das Wort Christ kam, waren viele der Passanten erstmal irritiert. Und dann haben sie so ein bisschen überlegt, und dann kamen so Leute wie, so Ausdrücke wie Kirche, oder manche sagten, das ist langweilig, eben so Schnee von gestern und so. Das war also Heuchelei, das kam auch vor. Das waren so Begriffe, die da aufgezählt worden sind. Was mich ein bisschen traurig gemacht hat, als ich dieses Ergebnis gelesen habe, ist, dass niemand Vergebung genannt hat, niemand Liebe oder Ähnliches genannt hat. Das sind nämlich durchaus Vokabeln, die ich mit Christen und mit Christsein in Verbindung bringe. Jetzt bin ich überzeugt davon, dass eine solche Umfrage nicht an allen Orten gleich ausfällt und nicht überall auf der Welt so negativ ausfällt. Aber es ist ja schlimm genug, dass man mancherorts eher ein wenig abfällig über die Christen und Christenheit redet und denkt. Sollten es ausgerechnet Christen sein, die Menschen den Blick auf Christus versperren und durch ihr Verhalten den Glauben irgendwie auch in ein schlechtes Licht stellen. Mir ist jede Religion verdächtig, in der es so viele Fanatiker und Heuchler gibt, so die Jurastudentin Helen. Und dann gibt es auch viele Menschen, die überhaupt nicht religiös sind, aber netter und sogar anständiger als viele der Christen, die ich kenne. Viele, die den Glauben an Jesus ablehnen, tun das gar nicht unbedingt in erster Linie aus intellektuellen Gründen, sondern wegen persönlicher Enttäuschungen. Die sind enttäuscht von Menschen, von Christen, sind enttäuscht von der Kirche als Ganze, als Institution. Vielleicht haben Sie ja Christen kennengelernt, die Sie hier eingeladen haben, die für Sie vertrauenswürdig sind, die freundlich sind, die aufgeschlossen sind, hilfsbereit, einfach glaubwürdig in ihrem Auftreten. Vielleicht kennen Sie Gemeinden, die nicht nur fromm und bibelfest sind, das erwarte ich auch von einer christlichen Gemeinde, aber die darüber hinaus auch sozial engagiert sind und tatsächlich der Gesellschaft, anderen Menschen dienen, so wie Jesus das getan hat, dann wird das Christentum auf sie vermutlich positiv und einladend wirken. Wer aber vor allem Namenschristen kennengelernt hat oder irgendwelche selbstgerechten Fanatiker kennengelernt hat, bei dem müssen die Argumente für den Glauben schon sehr überzeugend sein, um überhaupt Gehör zu finden. Ein Christ, der nicht nach christlichen Grundsätzen lebt, kann dem Glauben mehr Schaden zufügen als 100 Atheisten. Die Bibel sagt an einer Stelle im Römerbrief, Kapitel 2, durch euch kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf. Das ist ein Zitat aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, das wurde dem Volk Gottes gesagt, Israel, durch euch kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf. Und der Apostel Paulus muss das aufgreifen, muss das auch im Blick auf die neutestamentliche Gemeinde sagen. Wie sollen die Leute über Gott denken, wenn sie euch sehen, wenn sie euren Lebensstil beobachten? Ihr bringt die gute Sache in Verruf durch euer Verhalten. Und genau solche Erfahrungen sind der Grund für diese Autoaufkleber, auf denen steht, Jesus, rette mich vor deinen Jüngern. Dass Jesus rettet, davon sind wir als Christen überzeugt. Der Name Jesus bedeutet, Gott wird retten. Aber wenn es dann so weitergeht, rette mich vor deinen Jüngern, dann spricht das auch für sich. Jetzt sehe ich mich natürlich nicht als Anwalt der Christenheit. Ich habe ja versucht, meinen Beruf ein bisschen darzustellen. Ich bin also kein Jurist oder Anwalt. Aber ich möchte mich schon gerne mal mit diesem Problem auseinandersetzen. Und ich möchte drei Fragen stellen, die uns helfen können, mal ehrlich und auch differenziert an die Sache heranzugehen und genauer hinzuschauen. Die drei Fragen lauten erst einmal, wer ist denn eigentlich ein Christ? Das müsste man ja erst einmal definieren. Die zweite Frage ist, warum versagen Christen immer wieder? Und warum scheint das kaum jemanden zu wundern? Also da geht es ein bisschen um die Charakterschwächen von Christen. Und die dritte Frage ist, was hat das alles mit Christus zu tun? Und da soll sich dann der Kreis schließen, auch zu euren Liedern, die ihr am Anfang gesungen habt. Ich habe das ja schon gesagt, wir wollen natürlich über Christus reden, weil er uns so sehr begeistert und weil er die Mitte unseres Lebens ist. Also das ist dann der dritte Teil. Zunächst einmal die Frage, wer ist eigentlich ein Christ? Ist ein Christ jemand, der sich so nennt? Ich habe einen Freund, der heißt mit Nachnamen Rost. Das heißt aber nicht, dass ich den zur Werkstatt schleppe und dann an ihm rumschleife oder mit Rostumwandler einsprühe. Der heißt Rost, aber der ist natürlich nicht Rost. Ich habe einen anderen Freund, der heißt mit Nachnamen Jung. Nun, der ist Mitte 60, der heißt Jung, aber er ist nun wirklich nicht mehr so ganz jung. Je nach Perspektive würden vielleicht einige der ganz Alten sagen, der ist doch noch jung, aber naja. So, und so ähnlich ist das mit dem Christsein auch. Mancher nennt sich vielleicht Christ, aber er ist es gar nicht. Und deswegen ist die Definition ja bedeutsam, bevor wir überhaupt über die Charakterschwächen und so weiter reden. Das Spektrum, wenn wir an Christen denken, reicht ja von dem besagten Namenschristen bis hin zu einem Fanatiker. Ein Namenschrist gehört vielleicht zu einer Kirche oder Gemeinde, aber er lebt seinen Glauben nicht. Vielleicht glaubt er noch nicht einmal, das ist ja gar nicht gesagt. Und dann ein überzogener Glaubensfanatiker, der ist dagegen jemand, der es mit festen Ansichten und einem strengen Leben nach dem Empfinden vieler deutlich übertreibt. Jetzt könnte man sich's ja mit der Definition leicht machen und sagen, der wahre Christ liegt also irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Der soll schon glauben auf der einen Seite, aber er soll's eben auch nicht übertreiben. Aber so eine Mittelwegdefinition greift nach meiner Überzeugung zu kurz. Christ wird man nicht durch einen bestimmten Lebensstil. Christ wird man nicht dadurch, dass man sich anstrengt, die religiösen Regeln einzuhalten. Christ wird man alleine durch Gottes Gnade. Es ist ein Geschenk, Christ sein zu können. Und Gott ist ein gnädiger Gott, der sich Menschen zuwendet und diese Christen in seine Familie, diese Menschen in seine Familie einlädt. Der Glaube, dass es einen Gott gibt, der nicht irgendwo fern hinter den Wolken oder in irgendeiner anderen unsichtbaren Welt existiert. Der Glaube, dass es einen persönlichen Gott gibt, der mir nahe kommt, ein Gott, der mich liebt und der mich aus reiner Gnade als sein Kind annimmt, das macht bescheiden. Ich habe es als Mensch nicht verdient, mit diesem Gott überhaupt in Kontakt kommen zu können, weil ich um meine Fehler weiß, weil ich Dinge sage und Dinge denke und Dinge tue, die meine Frau hier zwar nicht alle aufsagen würde, von denen ich aber selber sehr genau weiß, dass sie nicht richtig sind und dass sie nicht in die Gegenwart Gottes passen. Da gibt es so viel Schmutz in unseren Gedanken. Da gibt es so viele Zerwürfnisse zwischen Menschen. Da gibt es so viel Eigensinn, so viel Egoismus unter uns. Da gibt es so viel Machtgehabe. Da gibt es so viel Streit. Da gibt es so unglaublich viele Kriege und Terror und Verschmutzung. Diese Welt, diese kaputte Welt hat Gott geliebt.
so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht mit dieser Welt verloren geht, sondern ewiges, beständiges Leben hat. Das ist das Evangelium. Und es ist Gnade Gottes, dass er sich solchen Typen, wie ich einer bin, zugewandt hat, dass er aus reiner Liebe zu uns kam, Jesus sein Leben für uns am Kreuz gelassen hat, für unsere Schuld, unsere Sünde gestorben ist, damit ich leben kann, beständiges, ewiges Leben erhalten kann. Das ist Gottes große Gnade, über die ich jeden Tag neu staune, von der ich hier reden möchte. Und wer das für sich in Anspruch genommen hat, der kann sich Christ nennen. Der kann sich nach dem benennen, der eben gekommen ist, um uns zu retten. Vor der Verlorenheit zu retten, vor der Hölle zu retten, weil er selber am Kreuz an unserer Stelle die Hölle durchgemacht hat, als er das Gericht Gottes für uns getragen hat. Fanatische Christen nehmen das Evangelium nicht etwa zu ernst. Sie haben es wahrscheinlich gar nicht richtig verstanden. Sie nehmen das Evangelium nicht ernst genug. Der besagte Apostel Paulus war Fanatiker vor seiner Bekehrung. Er schreibt den Christen in Philippi: Dem Eifer nach war ich ein Verfolger der Gemeinde. Vor seiner Bekehrung hatte er einen religiösen Ehrgeiz, der einen erschaudern lässt. Er hat die christliche Gemeinde verfolgt, hat Männer, Frauen und Kinder umgebracht, gefangen, weggeführt. Fanatismus und echte Christusnachfolge passen nicht zusammen. Und diesen Kontrast, den zeigt uns Paulus, weil er bereut zutiefst sein altes, religiöses, fanatisches Leben, nachdem er Christus begegnet ist, verändert worden ist und die Liebe Gottes in sein Herz hineingekommen ist. Er hat verstanden, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus zu uns gesandt hat. Und diese Liebe, die hat er dann für den Rest seines Lebens weitergetragen und eben auch nach Europa gebracht, der ganz große Missionar und Verbreiter des christlichen Glaubens, der Apostel Paulus, der bis an die Grenzen gegangen ist, ja, der sogar sein Leben investiert hat, sein Leben gegeben hat für Christus. Fanatiker dagegen sind oft überheblich, sind oft selbstgerecht, sind stur, unsensibel, hart, aber alles andere als christlich. Sie äußern ihre Meinung fanatisch, wenn man in manchen Internet-Blogs schaut, wie sich Christen auf manchmal eine lieblose Art und Weise äußern, dann schämt man sich schon hier und da dazu zu gehören. Fanatische Christen sind nicht wirklich christlich, weil sie lieben nicht fanatisch. Sie sind nicht fanatisch barmherzig. Sie vergeben nicht fanatisch. Wenn es je so einen, in Anführungszeichen, Fanatiker der Liebe gegeben hat, dann war es Jesus, er, der mit leidenschaftlichem Eifer gehandelt hat, aber auch mit großer Liebe, mit leidenschaftlichem Eifer, aber immer begleitet von göttlicher Liebe. Wer Jesus nachfolgt, der wird auch etwas von seiner Art annehmen. Wir lernen ja von Jesus. Und einem Christen sollte man nicht nur aufgrund dieser Bezeichnung Christ, sondern auch von seinem Wesen her abspüren, dass er zu Christus gehört, dass er also auch etwas von dieser Liebe an den Tag legt, dass er etwas von der Weisheit, der Barmherzigkeit, auch der Freude von Jesus zeigt. Allerdings, diese Wandlung ist ein Prozess und wird in diesem Leben niemals abgeschlossen sein. Der ehemalige Sklavenhändler John Newton, auf ihn geht das wunderbare Lied zurück, Amazing Grace, wunderbare Gnade, also auch jemand, der die Gnade Gottes erkannt hat und verinnerlicht hat, erlebt hat. Er war ein Menschenhändler gewesen und In einem Seesturm hat er zum ersten Mal zu Gott geschrien und das war der Anfang einer Veränderung in seinem Leben. Er hat sich hinterher für die Abschaffung der Sklaverei in den USA eingesetzt, also ein völlig neues Leben geführt, nachdem er Christus begegnet ist. Und er hat es einmal folgendermaßen formuliert und hat gesagt: Ich habe immer traurig einsehen müssen, dass ich weit von dem entfernt bin, der ich sein sollte und der ich werden will. Aber ich kann auch zur Ehre Gottes bezeugen, dass ich bereits weit, weit entfernt bin von dem, der ich einst war. Und genau das trifft auf alle zu, die Jesus nachfolgen. Was wir einmal waren, das sind wir nicht mehr. Aber das, was wir sein sollten, das sind wir noch nicht. Und damit ist der Christ eine Baustelle, wenn Sie so wollen. Müssten alle so ein Schild um den Hals hängen haben, Vorsicht, Baustelle. Also, wir sind noch nicht fertig, aber in freudiger Erwartung. Denn so ein Bau, da soll es ja Fortschritte gehen und irgendwann soll das Ding ja auch bewohnbar sein. Wenn allerdings jemand dauerhaft keine Veränderung zeigt, wenn er also überheblich bleibt oder boshaft, hartherzig, neidisch und so weiter, dann darf man fragen, ob seine Bekehrung wirklich echt gewesen ist. Natürlich kann nur Gott in die Herzen von Menschen hineinsehen. Ich will da überhaupt keine Verurteilung oder sogar Beurteilung vornehmen. Aber wenn über längere Zeit keine Frucht sichtbar ist, dann sind schon Zweifel angebracht. Ich sage das einfach mal so zur ehrlichen Selbstprüfung. Jesus jedenfalls hat gelehrt, nach den Ergebnissen zu urteilen. So heißt es in Matthäus Kapitel 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wenn du dir bei dem einen oder anderen nicht so ganz sicher bist, ist er jetzt ein Christ oder nicht, nach dieser Definition, die wir gehört haben, das ist eigentlich der Maßstab, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sind es Menschen, in denen man so ein wenig die Art von Jesus erkennen kann, oder ist das nicht der Fall? Ich tue mich jedenfalls schwer mit Christen, die das Finanzamt beschummeln, die Ausländer hassen, die Batterien in die graue Tonne werfen und für den Umweltschutz überhaupt kein Thema ist. Aber so ist das, Menschen, auch Jesus Nachfolger, enttäuschen. Mich haben schon manche Christen enttäuscht. Und ich will auf der anderen Seite gar nicht wissen, wie viele ich selbst schon enttäuscht habe. Menschen, die von mir Hilfe erwartet haben. Und es war gerade ungelegen. Ich war mit was anderem beschäftigt und überhaupt nicht aufmerksam. Und ja, damit habe ich auch als Christ enttäuscht. Ein Christen allerdings erkennt man nicht daran, dass er keinen Fehler macht, sondern man erkennt ihn daran, dass er zu seinen Fehlern steht. In den Sprüchen, ungefähr in der Mitte der Bibel, finden Sie dieses außergewöhnliche Buch. Da heißt es mal: Wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über den erbarmt sich Gott. Und wenn wir uns nach Veränderung sehnen, wir finden uns vielleicht in dem, was John Newton gesagt hat, wieder und sagen, ja, da gibt es schon eine gewisse Veränderung. Auch vielleicht manche von euch, die ihr euch Christen nennt, die zu einer Gemeinde gehört. Aber es geht irgendwie nicht so richtig weiter. Dann ist das eine ganz wichtige Aussage und Aufforderung, Sünden zu benennen und mal zuzugeben, das, was im Dunkeln, im Verborgenen lag, ans Licht zu bringen, mal offen auf den Tisch zu legen. Bekenne deine Sünden. Jesus wird dich nicht fertig machen, Jesus wird dich gesund machen. Sünde kann sehr bedrücken. Das Gewissen ist uns ja von Gott gegeben und wir sind uns dessen bewusst, wenn wir ehrlich sind, dass es da etwas gibt in unserem Leben, was nicht der Art Gottes entspricht, was irgendwie eine Verfehlung des Ziels ist, das Gott für uns Menschen gedacht hat. Und da geht es darum, dass wir ehrlich sind, nicht so stolz und überheblich und das irgendwie zu relativieren oder schön zu reden, sondern zu sagen, ja, ich habe gesündigt und ich weiß, dass ich mit meiner Sünde vor diesem Gott nicht bestehen kann, diesem heiligen Gott. Diesem Gott, der nicht irgendwo mal ein Auge zudrückt, sondern der ein gerechter Gott ist. Wer seine Sünden verheimlicht, dem geht's nicht gut. Aber wer das tut, wer sie bekennt und dann auch sich befreien lässt, wer von diesen Sünden lässt, über den erbarmt sich Gott. Das gilt für Christen, genauso aber auch für deren Kritiker. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Also zunächst einmal, wer ist denn überhaupt ein Christ? Und jetzt möchte ich die Frage stellen, warum versagen Christen immer wieder? Jedes Schiff wird durch Nieten zusammengehalten, auch das Schiff Gemeinde. Wer eine Gemeinde oder eine Kirche näher kennenlernt, merkt schnell, auch Gläubige haben Schwächen. Man trifft da nicht nur auf Lieder und auf Liturgie, sondern auch auf Rivalitäten, auf Krüppchenbildungen und manchmal auch auf moralisches Versagen. Und dann begegnet man Menschen, die mit Kirche überhaupt nichts am Hut haben, aber ihr Leben ist eben geprägt von Anstand, Mitgefühl und Treue. Und dann fragt man sich, sollten Christen, wenn das Evangelium wirklich wahr ist, nicht besser sein? Zunächst einmal hält die Bibel dagegen. Sie spricht von der universellen, das heißt der alles und jeden betreffenden Gnade Gottes. Da steht im Jakobusbrief im ersten Kapitel, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Mit anderen Worten, alles kommt von Gott. Alles kommt von Gott. Jede weise Handlung und weise Entscheidung, jede gute Tat, jeder schöne Charakterzug, alles ist gewirkt von ihm. Gott, der gnädig ist, er verteilt Gaben an alle Menschen. Er bevorzugt da nicht einige und andere vernachlässigt er, sondern Gott ist ein großzügiger Gott. Er schenkt Weisheit, er schenkt Talente, er schenkt Schönheit, er schenkt Können, egal wer man ist und ganz egal, woran man glaubt. Und deshalb haben auch Menschen ohne Glauben edle Charakterzüge. Aber wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Eine der zentralen Botschaften der Bibel lautet, nur durch Gnade kann ein Mensch zu Gott kommen. Nicht durch Leistungen, nicht durch einen guten Charakter. Das ist gar nicht das, was Gott in erster Linie sehen will, dass wir uns irgendwie rausputzen oder so und uns als Saubermänner präsentieren, was dann oftmals in Wirklichkeit auch ganz anders aussieht. Unsere Anstrengung, die reicht vor Gott nicht aus. Kein Mensch schafft es durch seine eigene Moral zu Gott. Selbst der Beste scheitert an Gottes Maßstab. Gottes Maßstab ist sehr hoch. Gott ist ein heiliger Gott. Und wir sind sündige Menschen, die wir uns nicht selber retten können. Und auch wenn wir es noch so sehr versuchen, diesen Zustand nicht ändern können. Die Erlösung ist niemals verdient, sondern ist immer ein Geschenk. Nun, Jesus Christus hat die Erlösung vollbracht durch seinen Tod am Kreuz. Er ist für unsere Schuld und unsere Sünde freiwillig in Gottes Gericht gegangen, hat sich bestrafen lassen, hat den Tod auf sich genommen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so nahm Jesus diese schreckliche Strafe auf sich an unserer Stelle. Aber er ist nach 3 Tagen auferstanden. Er hat den Tod überwunden, er hat den Tod besiegt. Und jeder, der an Jesus glaubt, er darf an diesem Auferstehungsleben, diesem neuen Leben teilhaben. Das ist die Kernaussage der christlichen Theologie. Das findet man jetzt nicht irgendwo versteckt in der Bibel, sondern es ist genau das, was die Apostel in ihren Briefen oder was vorher schon in den Evangelien zu finden ist. So, wenn jetzt ein Mensch anfängt, diesem Jesus zu vertrauen, und dazu lädt uns Gottes Wort ein, dann verändert sich sein Leben. Er wächst ein Stück weit in sein Bild hinein. Aber diese Veränderung ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, wie das John Newton ja sehr schön umschrieben hat. Und deshalb besteht die Kirche von Jesus erst einmal aus einem Haufen unreifer und zerbrochener Menschen. Genau das hat man Jesus zu Lebzeiten vorgeworfen. Er hatte eine ganz enorme Anziehungskraft auf die unmöglichsten Leute. Da hat man gesagt, das ist ja ein Fresser und ein Weinsäufer, der treibt sich ja nur mit diesen Sündern herum, diesen Zöllnern und anderem Gesindel. Von der amerikanischen Kolumnistin Abigail Van Buren stammt das treffende Sprichwort, sie hat gesagt, a church is a hospital of sinners, not a museum of saints. Eine Gemeinde ist ein Krankenhaus für Sünder, kein Museum für Heilige. Woher kommt Charakter eigentlich? Nun, in erster Linie verdanken wir unseren Charakter ja unserer Prägung, unserem Haus, aus dem wir stammen, also diese familiären und sozialen Kontakte, die wir pflegen, die prägen uns. Das Umfeld, aus dem wir kommen, hat Einfluss auf unseren Charakter. Und wenn Sie geprägt worden sind von Liebe, wenn Sie geprägt worden sind von Geborgenheit und Stabilität, dann danken Sie Gott dafür. Aussuchen können wir uns alle miteinander, unser Elternhaus, unsere Herkunft nicht. Viel zu viele Menschen wachsen in kaputten Familien auf, in ganz schwierigen Umständen auf. Sie erleben Gewalt, erleben Vernachlässigung, haben schlechte Vorbilder. Und sie tragen Verletzungen mit sich herum, die ganz tief sitzen. Viele leiden deshalb an innerer Unsicherheit, an Überempfindlichkeit, sind einfach nicht belastbar, haben kein wirkliches Selbstvertrauen. Sie schleppen ein schweres seelisches Gepäck mit sich herum, indem sie Jähzorn an den Tag legen oder irgendwelche Süchte ausleben oder misstrauisch sind oder angsterfüllt oder sich schämen. Das wirkt sich aus im Charakter eines Menschen, je nachdem, wie er geprägt worden ist. So, jetzt sind ja hier alles heute Abend ordentliche Leute, die wir zusammengekommen sind. Wie gehen wir denn mit solchen, die eben unter schwierigen Umständen aufgewachsen sind, um? Ganz schnell stempeln wir diese Leute wie bei der Post ab. Die kriegen ganz schnell ihren Stempel drauf, kann ich nicht leiden. Das braucht ja nur Bruchteile von Sekunden, da stellt sich ein neuer Kollege vor oder jemand zieht in die Nachbarschaft und dann hast du sofort einen Eindruck und du entscheidest, kann ich den leiden oder nicht, und ganz viele fallen bei uns durch. Anstatt wir mal nach dem Absender fragen, auch wie bei der Post, wo kommt dieser Mensch eigentlich her und was hat ihn so, wie er ist, werden lassen? Ich erinnere mich an ein Sommercamp, das ich geleitet habe. Das habe ich über viele Jahre, als ich noch in der Jugendarbeit tätig war, gemacht. Das waren 10-tägige, sehr intensive Zeiten, die wir hier auf dem Westerwald miteinander verbracht haben. Die Altersspanne war 14 bis 18, also ein ganz, ganz interessantes Alter von heranwachsenden jungen Leuten. Und dann hatte ich so eine Gruppe, wo einige der Teenager, sagen wir, schwierig waren. Ihr Vokabular war jetzt, wie soll ich sagen, ein bisschen herb und so. Ja, Sie können sich vielleicht vorstellen. Jetzt waren einige Senioren auch auf diesem Gelände und haben Erholung gesucht und die haben sich beschwert über diese unmöglichen jungen Leute. Und bei einer Gelegenheit habe ich diesen älteren Leuten erklärt, zwei von denen, die hier bei meiner Freizeit dabei sind, leben im Kinderheim und haben im Sommer die Gelegenheit, mal bei einer solchen Freizeit dabei zu sein. Einer hat Kontakte zum Drogenmilieu in Frankfurt. Er lebt da mitten im Gallusviertel und hat so ganz zwielichtige Bekanntschaften dort. Und ein Junge war in diesem Jahr dabei, der miterleben musste, wie sein Vater die Mutter erschossen hat. Dann wurde es ganz still und ich fügte hinzu, ich bin so dankbar, dass diese jungen Leute hier sind und dass sie einmal ein Stück isoliert von ihrem Alltag hier von Jesus erfahren können. Wir ihnen einmal Christsein vorleben können, wir ihnen einmal aus Gottes Wort darlegen können, dass es einen gibt, der sie liebt, der sie mit all ihrer Vergangenheit, mit all ihren Verletzungen, mit all ihren Sünden annehmen möchte, ihnen Vergebung zusprechen möchte, sie erneuern möchte, wenn sie ihm vertrauen. Ich bin so dankbar, dass die hier sind, dass sie von dem Heiland, von dem Retter hören können. Und da habe ich die älteren Leute aufgefordert, beten Sie doch bitte für diese jungen Leute, statt über sie zu schimpfen. Charakterschwächen sind oft erklärbar. Jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Einer dieser verletzten Jugendlichen wird Christ, was ganz häufig geschieht. Seine seelische Gesundheit wird sich verbessern, aber es kann Jahre dauern, bis er sich wirklich im Griff hat. Und vielleicht wird er nie so ruhig und so selbstbewusst wie ein anderer, der ein gutes Leben führt und deshalb überhaupt keinen Bedarf verspürt, überhaupt Christ zu werden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden diese beiden in derselben Woche kennenlernen. Den Instabilen, der Christ geworden ist, und diesen ausgeglichenen Menschen ohne Glauben. Wie gesagt, der lebt so, dass er überhaupt keine Notwendigkeit sieht, sich überhaupt mit der Bibel, dem Glauben auseinanderzusetzen. Wen finden Sie wohl sympathischer? Wenn wir von der Lebensgeschichte dieser beiden und gerade dem hier links dargestellten nichts wissen, ist die Antwort wahrscheinlich klar. Aber Gott sieht anders. Gott sieht in die Herzen von Menschen hinein. Er kennt den Weg, den ein Mensch gegangen ist. Der kennt ja nicht nur unseren Namen, sagt die Bibel mal, dass er uns mit Namen kennt und auch mit Namen ruft. Er kennt darüber hinaus jede Einzelheit unserer Geschichte, unserer Biografie, unsere Gewohnheiten und so. Gott kennt uns. Habe ich heute Morgen noch in den Sprüchen Kapitel 5 gelesen, dass Gott unseren Weg sieht. Er hat unser Leben vor Augen. Und er kennt eben auch unsere Beweggründe. Er kennt auch diejenigen, die uns etwas zugefügt haben. Und oft sind es gerade die zerbrochen sind, die so viel Leid erfahren mussten, die begreifen, dass sie ein neues Leben brauchen und dass sie Gnade brauchen. Es ist also kein Wunder, dass das Leben vieler Christen oder solcher, die zu Gemeinden gehören, im moralischen Vergleich manchmal nicht so richtig mithalten kann. Eine Gemeinde ist kein Schaufenster für Tugend, sie ist eine Werkstatt Gottes, wenn wir noch ein anderes Bild anbringen wollen. Also ein Ort wie ein Krankenhaus, eine Werkstatt, wo Heilung geschieht, ein Ort, an dem Menschen nicht verurteilt, sondern verändert werden, hoffentlich verändert werden. Nun möchte ich, um dem Thema wirklich gerecht zu werden, mal noch einen kleinen Exkurs machen. Sämtliche Kriege sind doch nur auf Religion zurückzuführen. So reagierte mein früherer Chef, wenn das Gespräch auf Glauben kam. Ich habe 10 Jahre als Werbegestalter gearbeitet und mit ihm war es ganz schwierig, über den Glauben zu reden. Das war so sein Hauptargument. Und irgendwie scheint ihm ja die Geschichte auch recht zu geben. Die Geschichte liefert uns ja zahllose Beispiele. Christen haben in der Zeit des Imperialismus Völker unterdrückt, haben Menschen versklavt, Kreuzzüge, Inquisition. Das sind ja schreckliche Kapitel, für die es keine Entschuldigung gibt. Aber heißt das, dass Glaube per se das Problem ist? Nun schauen wir mal ins 20. Jahrhundert. Auch atheistische Regime haben unfassbares Leid verursacht. Nehmen wir Stalin etwa. Er ließ 15 Millionen seiner eigenen Landsleute ermorden. Historiker nennen ihn einen lustvollen Gewalttäter. Der war Atheist. Oder Mao unterdrückte ganze Volksgruppen. Oder in Kambodscha rottete Pol Pot ein Viertel der Bevölkerung aus. Alles das geschah nicht im Namen Gottes, sondern unter dem Banner der Vernunft, des Fortschritts und der Ideologie. Also nicht Religion bringt automatisch Gewalt, sondern der Mensch an sich. Weil unser Herz, und je weiter es von Gott entfernt ist, desto schlimmer wird das Problem, unser Herz erlösungsbedürftig ist, weil unser Herz sich um sich und seine Bedürfnisse dreht, aber nicht um den Nächsten. Also, wenn der Mensch glaubt, selber Gott zu sein, und das war in solchen, denken wir auch ans Dritte Reich, in solchen Regimen war das der Fall, da haben sich Menschen an die Stelle von Gott gestellt und meinten, über andere richten und urteilen zu können und hinrichten zu können. Wer selber glaubt, Gott zu sein, der wird gefährlich. Ob religiös oder nicht, wir alle tragen dieses Potenzial zum Bösen in uns. Das ist ja nicht ein Problem, das man der Religion oder gar dem christlichen Glauben unterschieben kann. Ich stelle vielmehr fest, dass Jesus so radikal anders war. Er griff nie zum Schwert, als einer seiner Jünger das mal getan hat, denn sofort getadelt, steckt dein Schwert weg. Er hat nie jemanden erniedrigt. Er starb freiwillig für seine Feinde. Er ist den untersten Weg gegangen und er ist darin unser Vorbild. Gerade da, wo Christen sich nicht an Jesus halten, da verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit. Und damit sind wir am letzten dieser drei genannten Punkte. Was hat das Ganze nun mit Christus zu tun? Die Gemeinde von Jesus wird außerhalb des Himmels gebaut und deshalb gibt es unter dem Weizen auch Unkraut. Oder wie Goethe gesagt hat, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Ein Mann erzählt von einem Pastor, ein Mann kam zu einem Pastor und hat sich mal so von der Seele geredet, was ihn an der Kirche stört. Er will also von Gott nichts wissen, weil er von einem Mann, der sich Christ nannte, in finanzieller Hinsicht betrogen worden ist. Also das ist so ein Vorwurf, die Christen im Geschäftsleben, also ganz schrecklich. Und solche Erfahrungen hat dieser Mann gemacht. Dann fragt der Pastor zurück, also deshalb wollen Sie nichts vom Glauben wissen, wollen Sie nichts von Gott wissen. Ist das der einzige Grund? Ja, genau, sagt der Mann, das ist der Grund. Dann zog der Pastor ein Notizbuch heraus und hat da aufgeschrieben, ich bin deshalb kein Christ, weil einer, der vorgab, Christ zu sein, mich in einer geschäftlichen Angelegenheit übers Ohr gehauen hat. Hat er gefragt, kann man das so sagen? Ja, sagt er, so kann man das sagen. Dann hat er das Blatt aus dem Block rausgerissen, hat es dem Mann gegeben, hat er gesagt, wenn Sie vor Gottes Richterstuhl treten und er Sie fragt, warum Sie seinen Sohn Jesus, also die Vergebung in Jesus Christus, warum Sie es abgelehnt haben, dann geben Sie ihm diesen Zettel. Dann hat er den Mann mit seinem Zettel stehen lassen. Wenig später klingelte es an der Tür des Pastors. Der Mann stand da mit seinem Stück Papier in der Hand und da sagte er, ich bringe also diesen Zettel zurück. Es wird wahrscheinlich als Entschuldigung vor Gott nicht ausreichen. Dann haben die beiden sich miteinander unterhalten. Sie haben über Vergebung gesprochen. Dieser Mann bekehrte sich und wurde Christ. Nun, jenen scheinfrommen Betrüger, wegen dem dieser arme Mann so aufgebracht war, den nehme ich ja in keiner Weise in Schutz. Wenn Gläubige nicht zu ihren Fehlern stehen, dann kommen sie vor Gott nicht weit und sie enttäuschen Menschen. Jesus Christus allerdings enttäuscht nie. In unserer Jugendgruppe früher
In Dillenburg haben wir uns T-Shirts drucken lassen. Da stand vorne drauf, Christen können enttäuschen. Wenn die Leute uns gegenüberstanden, haben sie ja so einen Christen gesehen. Christen können enttäuschen. Auf der Rückseite dieses T-Shirts stand, Christus nie. Wir erheben nicht den Anspruch, keinen Fehler zu machen. Und ich bedauere vieles von dem, was ich getan habe, wo ich Menschen verletzt habe. Und muss in mancher Gemeinde tief durchatmen und muss Zustände feststellen, die nicht richtig sind und tief bedauernswert und alles andere als ein gutes Licht auf Christus werfen. Aber Christus, wenn also ein Mensch weitergeht, mal nicht nur diese Menschen sieht, sich von denen ablenken lässt vom Eigentlichen, Christus enttäuscht niemals. Ich habe noch nie von einem Christen gehört, dass er bereut hätte, am Sterbebett, am Ende seines Lebens, sich für Christus entschieden zu haben. Christus ist Liebe, Christus steht zu uns, Christus hat unglaublich viel Geduld mit uns. Er richtet uns auf. Er möchte, dass wir aus seiner Kraft den Kampf in dieser Welt bestehen und bis zum Ende durchhalten, uns verändern lassen und in dieser dunklen Welt für ihn leuchten. Das traut er uns zu. Christus ist so gut. Er ist Retter, der uns die Schuld vergeben hat, aber er ist auch unser Herr, der uns prägt. Und der vorangeht, ihm will ich als Christ so gerne nachfolgen. Und viele von denen, die ich hier kenne, wollen das auch von Herzen gerne. Ich weiß nicht, was Sie für einen Zettel haben, was da bei Ihnen draufsteht, was Sie vorgenommen haben. Wenn ich mal vor Gott stehe, werde ich ihm aber das oder das sagen. Vielleicht sind Sie auch von sogenannten Christen enttäuscht worden. Vielleicht von Ihren Eltern, vielleicht von Ihrem Ehepartner, vielleicht von einem Nachbarn, der sich als Christ geoutet hat, von Kollegen, vielleicht sogar vom Pfarrer enttäuscht worden. Bleiben Sie nicht bei dieser Enttäuschung stehen. Kommen Sie weiter und begegnen Sie Jesus Christus selbst. Wenn wir krampfhaft an unseren Feindseligkeiten festhalten, so wie wir an unserem Denken, an unserem alten Leben, auch an mancher Sünde regelrecht kleben, wenn wir das krampfhaft festhalten wollen, dann sind wir wie ein Baum, der seine Blätter nicht loslassen will. Es kann ja kein Frühling geben, wenn wir noch im Herbst feststecken. Da gibt's aber so viele, die festhalten, die einfach nicht loslassen wollen und damit die Hände nicht freikriegen und damit überhaupt keine Offenheit zeigen für das, was Gott uns schenken möchte. Und darum lade ich Sie ein, lassen Sie den Herbst hinter sich, sowieso die falsche Jahreszeit, um über den Herbst zu reden. Lassen Sie los, was Sie belastet, lassen Sie los, was Sie trennt, lassen Sie los, was Sie hat verbittert werden lassen. Und lassen Sie sich Ihre Schuld vergeben, öffnen Sie Ihr Herz für Jesus Christus. Er ist die Quelle für Vergebung, er ist die Quelle unserer Hoffnung. Und er garantiert uns einen echten Neuanfang, wenn wir uns auf ihn und seine wunderbare Botschaft, das Evangelium, einlassen. Was spricht für Sie dagegen, ihm Ihr Leben anzuvertrauen, es mit Christus zu probieren, es mit ihm zu wagen? Ich möchte Ihnen gerne in den insgesamt 10 Tagen anhand unterschiedlicher Themen zeigen, dass vieles für das Christentum, ja noch viel mehr für Christus spricht. Und vielleicht merken wir dann miteinander rückblickend, dass das Thema von heute Abend eher eine Ausflucht war. Was wissen wir schon über die Seelen anderer Leute? Was wissen wir schon über die Lebenswege der anderen, von ihren Belastungen, ihren Kämpfen und so? Wir wollen gemeinsam Gott begegnen. Das ist mein Wunsch. Dass es hier ein Begegnungszelt ist, wie wir es am Anfang gesagt haben, wo wir einander kennenlernen, einander vertrauen, lernen, wo Christen und solche, die noch auf der Suche sind, miteinander ins Gespräch kommen. Aber vor allem soll es ein Begegnungszelt sein mit Gott. Wir wollen ihm begegnen. Und ich habe so eine Formulierung, wie du es am Anfang gesagt hast, noch nie gehört, Zelttage sind Weltraumtage. Wie hast du das gesagt? Ja, aus Zeltraum wird Weltraum, das hat mir gefallen. Das heißt, dass dann plötzlich der Horizont ja unglaublich geweitet wird.
Also so eine Zeltplane, die hat uns ja hier eine Grenze. Wir sehen jetzt gar nicht, ist der Himmel noch blau oder so, da sehen wir nicht viel. Aber wenn aus Zeltraum Weltraum wird und wenn wir also viel weiter blicken und diese übernatürliche Welt, diese vertikale Welt, diese andere Ebene in den Blick bekommen, dann werden wir das Leben ganz anders beurteilen. Und das ist mein großer Wunsch, dass wir diese Botschaft, dass Gott uns liebt, dass er bereit ist, uns unsere Schuld und Sünde zu vergeben und uns zu neuen Menschen zu machen, dass das erfahrbar ist. Dass es hier Leute gibt, die mit großer Überzeugung davon reden können, ich habe es so erlebt. Es werden die nächsten Tage noch einige zu Wort kommen, hier aus den Ortsteilen oder aus dem Landkreis Neuwied, die davon erzählen wollen, wie Gott ihr Leben verändert hat. Vor Gott zählen ja keine Vermutungen über die Christen, was auch nicht Erinnerungen an Dinge, die wir mal gehört oder gelesen haben. Ja, Christen versagen natürlich, aber deswegen muss sich Gott nicht rechtfertigen. Wir sind es, die vor ihm einmal Rechenschaft ablegen müssen. Das habe ich heute Morgen auch im Radio gesagt. Ging es um die Frage, was man den älter werdenden Leuten sagen sollte. Ich habe gesagt, also die sollten sich darüber Gedanken machen, dass sie nicht mehr sehr viel Zeit haben irgendwann. Sehr bald wahrscheinlich stehen sie vor Gott. Und wir alle miteinander haben uns vor Gott zu rechtfertigen. Und niemand hat von sich aus einen Grund, in den Himmel zu kommen, wenn er nicht die Vergebung, die Reinigung von Jesus Christus in Anspruch genommen hat. Erst dann werden wir neue Menschen. Erst dann kann Gott uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns entsprechend seiner Art in seine Gegenwart lassen. Machen Sie es, und damit bin ich jetzt am Ende meiner Ausführungen, machen Sie es wie Zachäus, von dem im Lukas-Evangelium Kapitel 19 berichtet wird. Ihm hatten die Leute in Jericho die Sicht versperrt. Der war ein bisschen klein, Jesus sollte durchkommen, er wollte gerne Jesus sehen, konnte er nicht, weil die Leute ihn nicht durchgelassen haben. Was hat er gemacht? Er ist auf einen Baum gestiegen, auf einen Maulbeerfeigenbaum, und hat sich buchstäblich über die Menschen hinweggesetzt. Und das finde ich so schön. Also diese Szene ist zum einen trollig, aber das, was dahinter steckt, das ist ja noch ein bisschen mehr. Es mögen Ihnen bisher Namenschristen oder andere Pappkameraden, die gar nicht echt sind, im Weg gestanden haben. Lassen Sie sich von denen nicht den freien Blick auf Jesus verdecken. Dieser Zachäus hat es richtig gemacht. Er hat sich selber einen freien Blick zu Jesus eröffnet mit seinem Aufstieg auf den Baum. Und das möchte ich Ihnen empfehlen. Suchen Sie Jesus doch mal im Gebet, sprechen Sie ihn doch mal persönlich an, versuchen Sie, einen Kontakt aufzubauen. Er ist ja da, er bietet das an, kommt zu mir, alle, die ihr unter eurer Last leidet, ich will euch das abnehmen, ich will euch Ruhe, ich will euch Frieden geben, ihr sollt bei mir aufatmen können. Er will uns unsere Schuld vergeben, er will uns in seiner ganzen Barmherzigkeit begegnen. Er will neue Menschen ausrüsten, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bei Jesus Christus haben. Nehmen Sie es an. Nachdem wir jetzt gleich von unseren schon gehörten 6 Musikern noch ein Lied vorgetragen bekommen haben, oder wir wollen sogar zusammen singen, das tragt ihr gar nicht nur vor, wir sind jetzt eingeladen mitzusingen, danach möchte ich Ihnen ein Gebet anbieten. Wir wollen ja nicht nur über Christus reden, sondern wollen auch mit ihm reden. Und vielleicht sind Sie hergekommen und wollten einen Vortrag hören, das ist jetzt auch abgeschlossen, und haben vielleicht schon lange nicht mehr gebetet, vielleicht noch nie gebetet, auch am Anfang ein bisschen befremdlich dazu, ein Gebet aufzustehen oder so. Aber vielleicht merken Sie, es ist was dran an der Sache. Und dieser Jesus, wenn das wahr ist, dass er erfahrbar ist, ansprechbar ist, er soll Einblick in mein Inneres bekommen. Ich fange an, diesem Jesus zu vertrauen. Dann dürfen Sie im Gebet einfach mal Ihr Herz öffnen und sagen, Herr Jesus, du siehst die Schuld und Sünde, mein Versagen, und ich bitte dich um Vergebung. Wenn das wahr ist, dass du für meine Schuld und Sünde am Kreuz bezahlt hast, wenn du für mich gestorben bist, dann bitte ich dich um Vergebung. Und dann lade ich dich ein, jetzt in mein Leben zu kommen. So war das bei Zachäus auch. Der hat Jesus eingeladen. Jesus hat sich eigentlich bei ihm eingeladen. Heute muss ich bei dir Gast sein, hat er gesagt. Ja, Jesus möchte sich bei dir einlassen, aber die Tür öffnen musst du. Also der hat da den Zachäus nicht überrumpelt. Und wenn sie das aber tun und seine Gegenwart zulassen in ihrem Inneren, dann kommt er und dann werden sie zu einem neuen Menschen werden. Das war bei Zachäus auch so. Der hat plötzlich vorher war der geizig und hat also betrogen und dann war er freigebig, der war nicht wiederzuerkennen. Und das wünsche ich Ihnen so sehr, dass Sie diese Veränderung erfahren. So, ihr hättet ja schon längst hier vorne sein können. Danke, dass ihr mit uns noch dieses Lied singen wollt. Und danach wollen wir beten und Sie dürfen mitbeten, wenn Sie das wollen. Dein Wort ist ein Licht. Und in der zweiten Strophe haben wir gesungen, dein Wort ist ein Schwert. Das habe ich vorhin gesagt, Jesus hat zu Petrus gesagt, stecke das Schwert weg. Jesus hat ein ganz anderes Schwert. Das ist sein Wort und das trifft Jesus. und es überwältigt, ganz einfach, mich jedenfalls überwältigt Gottes Wort. Und ich wünsche mir, dass wir das dieser Tage auch so erleben, dass sein Wort für uns dieses Licht ist, dass es auch hineintrifft in unser Leben. Ich möchte nochmal auf dem Büchertisch von mir aus gesehen hier rechts hinweisen, es ist ein kleines Büchlein da zu finden, woher weiß ich, dass der christliche Glaube wahr ist, dass man der Geschichte von Jesus überhaupt vertrauen kann. Ein Schulpastor und Lehrer aus Sydney in Australien hat dieses Büchlein geschrieben für junge Leute in einem sehr erfrischenden Stil. Was ich bei ihm mag, ist, dass er direkt auch zur Sache kommt, auf den Punkt kommt und nicht groß drum herum redet, wie manche Autoren das gerne tun, und diese Frage beantwortet: Ist der christliche Glaube vertrauenswürdig oder nicht? Also diese Frage am Anfang, wer ist eigentlich ein Christ? Der ein Christ ist einer, der die Gnade Gottes kennengelernt hat und durch die Bibel erfahren hat, was das mit seinem Leben zu tun hat, was Gott von ihm erwartet. Und das wird auf eine gut nachvollziehbare Art und Weise erklärt. Also mal direkter Hinweis auf einen der vielen unterschiedlichen hilfreichen Titel, die Sie da hinten am Büchertisch finden können. Jetzt wollen wir noch mit Jesus Christus reden. Sein Wort spricht zu uns, ist ein Licht. Er wartet aber auch, dass wir darauf antworten. Er redet zu uns, aber wir dürfen auch mit ihm reden. Und gerade für Anfänger, die noch nicht so richtig wissen, was sie sagen sollen, ist es angemessen zu sagen: Herr, wenn das wahr ist, was ich da gehört habe, dann will ich jetzt zaghaft anfangen, dir zu vertrauen. Sie müssen gar nicht die ganze christliche Theologie durchstiegen und verstanden haben, um sich an Jesus Christus zu wenden. Wenn Sie einsehen können, dass es Sünde in Ihrem Leben gibt, und wenn Sie glauben können, dass Jesus Retter ist, dann ist das das Wichtigste. Dann ist er bereit, Ihnen Ihre Schuld und Sünde zu vergeben und Ihnen eben dieses Licht aufgehen zu lassen, diese Zeltplane wegzuziehen und dass aus diesem Zeltraum ein Weltraum, ja ein Himmel wird. Und Sie können diesem Gott begegnen. Das wünsche ich Ihnen so sehr. Es geht in dem Gebet darum, ihm zu sagen: Jesus, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Vergib mir meine Sünden und komm du in mein Leben, mach du mein Leben neu. Er wird dieses Gebet erhören, wenn Sie es ernst meinen. Im ersten Teil werde ich einige Worte an Jesus richten. Im zweiten Teil werde ich nach jedem Satz eine kurze Pause lassen. Und Sie können dann dieses Gebet zu Ihrem Gebet machen. Es soll eine Hilfe sein für Menschen, die nicht so richtig wissen, wie sie sich ausdrücken sollen. Das ist kein Automatismus, aber eine Hilfe, Ihnen diesen Jesus Christus vor Augen zu stellen, Ihnen das Angebot zu machen, zuzugreifen und ihm dafür zu danken, dass er auch für Sie gestorben und auferstanden ist. Wir stehen auf und wir beten miteinander. Herr Jesus, wir danken dir sehr für diesen ersten von 10 Abenden, die wir hier miteinander erleben dürfen. Wir beschäftigen uns mit Fragen, die viele Zeitgenossen beschäftigen. Und wenn es um dein Bodenpersonal geht, um die Christen, dann müssen wir dir bekennen, dass wir manches Mal versagt haben. Aber danke, dass du niemals enttäuschst und dass es sich lohnt, dir sein Vertrauen zu schenken. Und wenn Leute heute Abend gekommen sind, die Vorbehalte hatten, möchte ich beten, dass sich diese Vorbehalte wandeln in Vertrauen und in diesen Glauben, dass du tatsächlich der Weg bist, die Wahrheit bist, das Leben bist und das Leben schenken möchtest, dass sich wirklich lohnt. Es kommt niemand zum Vater als nur durch dich. Darum danken wir dir, dass du mit ausgestreckten Armen dastehst, dass du jeden annehmen möchtest, der sich in Reue über seine Sünde an dich wendet, dass du vergeben möchtest, die, die ihre Sünden eingestehen. Die, die es nicht tun, denen geht es nicht gut, so haben wir gelesen in der Bibel. Aber wer seine Schuld bekennt und lässt, über den erbarmt sich Gott. Danke für deine Gnade und dein Erbarmen. Und wenn Sie, die Sie zugehört haben, jetzt mitbeten wollen, dann können Sie das nächste Gebet zu Ihrem Gebet machen. Herr Jesus, danke, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Und ich möchte dich kennenlernen. Wenn das wahr ist, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist, dann will ich darauf vertrauen. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünde bezahlt hast. Ich bekenne dir meine Sünden. Alles das, was mich bisher von Gott getrennt hat. Bitte vergib mir. Und ich lade dich, Herr Jesus, jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst von heute an der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir dienen. Danke, dass du mich als Kind Gottes annimmst. Amen. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Ich möchte noch ganz herzlich einladen zum Gespräch. Ich werde mich nach den Abenden immer an diesen runden Tisch setzen. Und da sind immer noch Stühle frei. Und ich lade jeden ein, der noch Fragen hat oder der dieses Gebet mitgesprochen hat, sich dazuzusetzen, seine Fragen zu stellen oder auch mal auszusprechen, ich habe das jetzt mitgebetet und ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Manche kommen in diesen Kreis und sagen, ich möchte einfach nur mal zuhören. Das ist erlaubt. Das sind auch nicht Einzelgespräche, wo man warten muss, wenn einer fertig ist, dann kann der Nächste kommen. Ist ja kein Arztzimmer, ja, der Nächste bitte. Sondern ich stelle mir das so vor, dass wir hier so eine kleine Gesprächsrunde von interessierten Leuten bilden, wo es eben auch um Begegnung geht, um Erfahrungsaustausch geht. Und ich möchte gerne versuchen, Ihnen weiterhin zu helfen, diesen Jesus kennenzulernen, ihm zu vertrauen, Fragen, Vorbehalte ein Stück abzubauen. Wenn Sie ganz andere Auffassungen sind, wie das, was Sie heute Abend gehört haben, kommen Sie, nehmen Sie Ihren Kroll nicht mit nach Hause, lassen Sie uns darüber reden und wenn Sie möchten, auch miteinander beten. Jeder ist ganz herzlich eingeladen, hier zurückzubleiben, da passiert Ihnen auch nichts Schlimmes. Wenn einer nach ein paar Minuten sagt, so okay, ich habe jetzt meine Frage gestellt und einen Tipp bekommen, das war es dann. Also das ist ein offener Kreis, da kann man kommen und gehen, wie man will. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, einige von Ihnen persönlich noch etwas näher kennenzulernen. Danke Ihnen für Ihr Zuhören heute Abend. Ich freue mich schon auf den morgigen Abend, wo es weitergehen wird mit der Frage, wie kann ich glauben, wenn ich meinen Verstand nicht abgeben will? Sind Christen also Leute, die ihren Verstand an die Garderobe hängen? Kann nicht sein. Hier im Zelt gibt es gar keine Garderobe. Das ist ja schon mal ein Indiz dafür. Aber es gibt noch andere Indizien und darüber wollen wir morgen reden. Gott segne Sie und ich freue mich auf die Gespräche.
Dann bleibt mir eigentlich auch nur noch uns einen wirklich guten Abend, einen schönen Abend zu wünschen. Bleiben Sie noch ein bisschen hier, nehmen Sie das Gesprächsangebot, das Sie gerade erhalten haben, an, bedienen Sie sich am Bistro, kommen Sie ins Gespräch. Es gibt auch Leute, die tragen so ein T-Shirt, da steht drauf, ich bin ansprechbar, oder tragen so ein Namensschild. Auch mit den Leuten können Sie einfach sprechen. Danke, dass Sie da waren. Einen schönen Abend. Gott befohlen. Ja.